Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serienpodcast und der ersten deutschen Serienbesprechung im Jahr 2026. Und dazu habe ich mir wieder mal den lieben Thorsten eingeladen vom Szenerie-Podcast. Hallo Thorsten.
Hallo Marco, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, nach einem Horrorfilm vergangenes Jahr jetzt mal eine deutsche Serie. Kommt ja ehrlicherweise bei mir im Podcast jetzt nicht so häufig vor, dass ich über deutsche Serien rede. Ich glaube, ich müsste jetzt wirklich überlegen, was war denn die letzte, die ich wirklich ausführlich und nicht in einem Rückblick, war glaube ich 18 Morden. Das war glaube ich die letzte, die wir wirklich ausführlich mal besprochen haben. Also es kommt bei mir nicht so häufig vor.
Ja gut, dafür hat es ja auch in deinen Rückblicks ja auch Chappell gehabt und Schattenseite und Chabos. Da waren ja auch noch ein paar andere Vertreter.
Ja, so in den Rückblicken auf jeden Fall, ja. Deswegen war das schon mal ganz interessant, jetzt mal Schwarzes Gold mal auf die Liste zu setzen. Vor allem, weil die ja auch aufgrund des Releases, die kamen ja so zwischen Weihnachten und Neujahr, irgendwie habe ich auch so das Gefühl gehabt, irgendwie auch irgendwie komplett untergegangen so. Also so halt so eine große Präsenz war da irgendwie gar nicht so da. Also man muss natürlich auch sagen, zu der Zeit lag natürlich auch ganz groß Stranger Things im Fokus. Also da war es eh schwierig, irgendwie mit anderen Themen aufzuwarten. Aber ich hatte auch so von der Wahrnehmung her irgendwie nicht so das Gefühl, dass die groß präsentiert worden ist, oder?
Nee, also ich hatte auch natürlich in der ARD-Mediathek hatte ich ein, zwei Banner gesehen, wo man so ein bisschen was darauf hingewiesen wurde. Aber so großen Bass auch in der Öffentlichkeit, dass man irgendwie Banner oder so groß gesehen hat, eigentlich nicht. Und das ist eigentlich komisch, wenn man überlegt, wer so dabei ist von der Besetzung her. Ja, irgendwie schon komisch.
Ja, das Thema selber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat mich so grundsätzlich eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Für mich waren es eigentlich eher so die Sachen so drumherum, ne? Also wer spielt da mit? Wer steckt dahinter? Und natürlich, wenn man dann hört, Hans Zimmer macht die Musik für eine deutsche Serie, das kommt ja jetzt auch nicht jedes Mal oder alle Tage vor. Deswegen war ich schon sehr gespannt auf die Serie. Obwohl ich dann auch schon sagen muss, dass auch das Thema dann 1900, Lüneburger Heide, Ölboom, also das hatte ich null auf dem Schirm, dass es bei uns in Deutschland mal einen Ölboom kam.
Ich auch nicht. Ich musste es auch erstmal ein bisschen nachrecherchieren, weil also das war mir auch komplett, also Lüneburger Heide ist natürlich ein Begriff, aber dass da auch so Ölfelder drunter gefunden wurden, wusste ich auch überhaupt nicht. Also deswegen hat es dann auch wieder was Neues nahegebracht und dann so ein bisschen mit diesem History-Aspekt fand ich halt gerade ein bisschen spannend. Deswegen hatten wir jetzt ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht, dass das ja für dieses Jahr ein cooles Thema für eine Besprechung wäre, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und auch so, ich hatte mir ja im Vorfeld auch schon so den Trailer mal angeguckt und der sah eigentlich auch sehr, sehr gut aus. Also hat mir auch so vom Look her gut gefallen. Also man merkt schon, dass da wahrscheinlich auch gut Geld reingeflossen ist, so wie die Serie aussieht. Und deswegen war ich doch schon sehr gespannt drauf, wie die so ist. Wieso war so für dich so der erste Eindruck jetzt von diesen 6 Folgen, wo du so rein bist? Hat es dich gleich so gecatcht oder hast du ein bisschen gebraucht, um reinzukommen?
Also ich muss mal sagen, das Intro fand ich zum Beispiel erstmal ganz interessant. Das hat mir irgendwie erstmal gefallen, mit diesem Öl und mit diesen verschiedensten Gegenständen, die jede Folge auch so ein bisschen symbolisiert haben. Das war ein bisschen besonders und ich finde, da merkt man auch so ein bisschen schon im Ton im Hintergrund so ein bisschen Hans Zimmer, auch die ganze Serie über, ein bisschen raus. Also dass der Ton einfach ein bisschen, die Musik ein bisschen dominanter war. Das hat man
ja
schon die ganze Zeit
irgendwie
ein bisschen
Fall, ja.
gemerkt. Also auch wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es Hans Zimmer ist, würde ich zumindest, glaube ich, auch wenn ich jetzt nur die Serie so geschaut hätte, hervorheben, dass das manchmal gut unterstrichen ist, alles, was so passiert. Das ist erstmal das Erste. Ja, zum Setting, ich muss sagen, es beginnt für mich noch gut, wo ich sage, jetzt kommen wir mal schön rein, die Bilder sind auf jeden Fall erstmal ansprechend, wirken auch mal relativ stilgetreu, wo man denkt, okay, wir befinden uns irgendwo Ende des 19. Jahrhunderts, also 1899 rum.
Genau.
Ja, wo ich denke, das passt so erstmal vom Setting her, von den Kostümen her und alles. Aber ich kann gleich schon mal vorweg sagen, in der Mitte hat die Serie für mich so einen leichten Bauch entwickelt, wo es für mich so ein bisschen auch von der Handlung her und auch vom Drehbuch her ein bisschen abgenommen, um es auch mal allgemein vorherzusagen. Wie war es denn bei dir?
Ich bin fast ähnlich so dabei. Also so der Einstieg war schon cool, war gut. Auch das Intro super, hat mich auch ein bisschen, weil ich auch parallel gerade Landman gucke und da geht's ja auch um Öl. halt in den Staaten und die haben auch, also nicht ein ähnliches Intro, aber auch so ein bisschen thematisch mit Ölfeldern und so weiter. Also war schon, gewisse Parallelen waren da schon irgendwie da. Also man hat schon irgendwie versucht, so Gimmicks da einzubauen. Aber ey, warum denn auch nicht? Also ich sage ja auch immer gerne bei so Serienproduktionen, dann lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Ne? Und so hat es dann auch schon seinen Charme gehabt. Ja, so der Einstieg gerade so am Anfang, erste Folge, war auch, die ersten Folgen waren schon gut, aber dann, mir ging es im Prinzip ähnlich. Also weil ich habe es dann auch so bei mir gemerkt, dass ich so in der ersten Folge eigentlich komplett so fixiert war drauf und dann so in den späteren Folgen dann doch immer mal, ach Handy, was, hast mal kurz eine Meldung bekommen, da kann man ja mal kurz drauf gucken und so. Ja, ich fand es dann ehrlicherweise so ein bisschen, also irgendwie, ich kann es noch nicht so genau benennen, aber es hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen verloren, so zwischendrin dann halt. Und dann, ich meine, das Ende war dann wieder irgendwie gut, fand ich, aber ja, irgendwie, das ist so ein Problem, was ich bei einigen deutschen Serien feststelle, dass man dann doch irgendwie so denkt, boah, irgendwie, jetzt kommt das deutsche Klischee-Filme machen irgendwie wieder durch.
Ja, na, ich habe das Gefühl gehabt, so manche Handlungsstränge waren noch ein bisschen sehr vorhersehbar, dass ich so ein bisschen beim Aufbau her gemerkt habe, okay, die wollen jetzt in diese Richtung, das wird jetzt der Konflikt sein zwischen diesen Parteien, weiß ich schon Bescheid. Und deswegen hat es vielleicht ein bisschen auch schon den Spannungsbogen rausgenommen, dass ich dann auch so richtig gemerkt habe, wie du schon sagtest, so spätestens ab Folge 3, ja, okay, das plätschert so vor sich hin. Aber es ist jetzt nicht vom Storybogen so, dass man so Folge für Folge dranbleibt und so extrem gespannt bleibt. Finde ich vielleicht auch interessant, weil wir erst schon sagten, dass der ARD das auch so ein bisschen versteckt hat. Ich finde es ja auch interessant, ich wusste nicht, ob du es wusstest, die ersten 4 Folgen liefen ja auch nur im ARD, normalen Fernsehen. Und wenn man alle 6 wählen wollte, musste man die letzten 2 auch in der Mediathek gucken.
Okay.
Ja, so. Verstehe ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob vielleicht auch die wirklichen Zuschauerzahlen schon da runtergegangen sind. Dass
deswegen gesagt, das kann natürlich sein, ja. Ja.
Aber fand ich halt auch spannend, habe ich auch mal in der Recherche jetzt so rausgefunden.
Ja.
Weil ich habe es ja eh in der Mediathek geguckt, von daher.
Ja, ich meine, dafür ist sie ja auch da. Also klar, ja. das sowieso. Ja, vielleicht aber kurz zur Geschichte. Es geht im Prinzip um Johanna Lambert, gespielt von Harriet Herbig-Matten. Die kennen ja, also ich habe zwar nicht eine Folge dieser Serie gesehen, aber viele meiner weiblichen Podcast-Kolleginnen oder auch Bekannten und Freundeskreis schwärmen ja von dieser Serie auf Amazon Prime, Maxton Hall.
Ich habe auch die erste Staffel gesehen.
Und da ist sie ja, ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich habe noch nicht ein Ding davon gesehen. Und die spielt hier die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen. Da war ich auch schon sehr gespannt, weil es ja schon sehr weit weg ist von dem, was sie halt in Maxton Hall spielt. Und im Prinzip geht es dann um einen Konflikt mit Wilhelm Pape, gespielt von Tom Flaschier. Den kennen vielleicht viele noch als Erstaufpasser von Hopper in Staffel 4 von Stranger Things. Und dann später war er, Spoiler, auch Mitgefangener im russischen Gefängnis. Aber er hat auch schon, glaube ich, in sehr, sehr vielen anderen Produktionen mitgespielt, ne?
Game of Thrones
war auch schon mal dabei, genau, stimmt.
Genau.
Und der spielt hier quasi Wilhelm Pape und aufgrund dieses Ölbooms, was dort in der Lüneburger Heide gefunden wird, will er halt so ein bisschen das Land der Lamberts und Johannas Vater will das aber eigentlich nicht verkaufen oder will das nicht verkaufen. Doch eines Tages, muss man erzählen, weil das auch gleich der Beginn quasi der Serie ist, wird ihr Vater tot aufgefunden und aufgrund dessen kommt es halt dann dazu, dass da viele Sachen passieren, dass sich halt Wilhelm Pape so die Ländereien der Bauern unter den Nagel reißt, um dort nach Öl zu bohren, aufgrund dessen, dass sein Sohn da halt darauf aufmerksam geworden ist, dass da viel Geld unter der Erde liegt und das setzt halt viele Ereignisse hier in Gang.
Was ich ja auch ein bisschen witzig finde, schon gleich da, dass ja der Wilhelm ja anfangs noch ein bisschen skeptisch war und auch als Großbauer gar nicht so viel wissen wollte von diesem neuen, modernen Öl und davon gar nicht eigentlich groß was wollte, aber sein Sohn ihn eigentlich immer mehr darauf treibt, zusammen mit einem britischen Ingenieur, der mit jemand zusammen, der da dann nach Öl bohrt Und da finde ich halt auch nochmal interessant, dieser Junge von ihnen, der den Richard Page spielt, Aaron Hilmer, den kennt man ja auch schon.
Genau, aus der hat auch in Snowboard mitgespielt und dann habe ich mit Popcorn und Prosecco besprochen.
Stimmt, dann auch in West nichts Neues hat er eine kleine Rolle gehabt in dem Film, Netflix-Film. Das schönste Mädchen der Welt oder Luden, das war so eine kleine Serie auf Disney Plus gewesen. Also der hat auch schon für einen deutschen Schauspieler einiges gemacht und ja, hat ja auch so ein markantes Gesicht in der Nase, den man schnell auch wiedererkennt.
Ja, ich meine, wir können ja vielleicht so grob jetzt mal den Hauptcast ein bisschen durchgehen, bevor wir das jetzt alles irgendwie so nach und nach. Unter anderem haben wir noch Jessica Schwarz, ist ja jetzt auch sehr, sehr bekannt natürlich. Dann international natürlich haben wir auch zwei Darsteller mit dabei. Einmal Gwendolyn Christie als Emma Robertson und Martin Sockers als Tyler Robertson. Also auch internationale Stars hier am Start. Lena Urzendowski haben wir auch da am Start. Die habe ich auch schon in einigen deutschen Produktionen gesehen. Und einer, der mich komplett überrascht hat, weil ich ihn halt aus den Discounter kenne, war Merlin Sandmeier als Walter Schröder. Und da habe ich gedacht, der ist so eigentlich ganz anders drauf. Und also der hat ja wirklich kompletten Bruch mit der Discounter-Rolle. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der auch so spielen kann. Boah, Wahnsinn.
Das war so ein kleines Highlight für mich auch gleich in der ersten Folge, dass der so einen Landherrn spielt und auch so ein bisschen die armen Hilfsarbeiter so unterdrückt, so ein bisschen war kompletter Bruch eigentlich zu seinem bekannten Rollen. Vor allem, ich muss gerade sagen, er ist ja gerade auch, vielleicht für die Leute, die viel mit Bahn unterwegs sind, sieht man ja auch öfter so Sunnyfair und der macht ja gerade auch ganz groß Sunnyfair-Werbung für diese
Kunst,
die man da bekommt. Ja, deswegen finde ich das so ein Bruch, wenn man erst einen Discounter sieht, dann das und dann jetzt hier, ist ja was total anderes, aber macht er super.
Ja, und dann haben wir noch zwei, die sagen wir jetzt so namenstechnisch gar nicht so viel. Slavko Popadic als Jakob. Und die sagt mir wirklich gar nichts, die Darstellerin. Es tut mir wirklich leid, dass ich die nicht kenne. Henny Reins als Elizabeth Pape. Die ist mir zumindest vorher noch nie irgendwo aufgefallen war. Also die war für mich jetzt in der Miniserie hier auf jeden Fall Neuland.
Nee, also ich hatte die auch schon mal ein bisschen durchgeguckt, ihre Filmografie. Die hatte schon einiges gemacht, aber es sind alles so, ich will nicht sagen Groschenromane, aber vieles so, sagen wir mal, ZDF-Krimis, die so abends laufen.
Ah, okay.
Da ist sie so Mord bei Nordwest und so eine Sachen. Da habe ich sie jetzt schon mal, weil ich sie nachgegoogelt habe, mal gefunden. also alles, was eben, glaube ich, normal so jetzt, also nichts Größeres sagt, da habe ich sie vorher auch noch nicht gesehen, nee.
Aber die fand ich richtig stark eigentlich, also die hatte, also wenn sie dann Auftritte hatte, waren die schon richtig gut.
Definitiv, ja, also die kann ich auf jeden Fall hervorheben.
Ja, und wie gesagt, das setzt halt Ereignisse in Gang und wie es halt so ist, wenn Geld im Spiel ist, gibt's da Gewinner und Verlierer und diese Seiten, finde ich, beleuchtet die Serie auch richtig gut. Inszenatorisch, muss ich sagen, fand ich eigentlich richtig stark. Ich muss allerdings sagen, dass mir manche Elemente mir ab und zu mal auch auf die Nerven gegangen sind. Also,
hast du da ein Beispiel?
Also da kann ich über die 6 Folgen etliche Beispiele nennen, aber was auf jeden Fall aufgefallen ist, es wurden des Öfteren, ich glaube mindestens 1-2 Mal pro Episode Zeitlupen eingebaut, dass Leute sich irgendwie in Zeitlupe irgendwo hinrennen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, dass der Kameramann immer sehr gerne hinter, Johanna hergelaufen ist, weil also so oft, wie mir die so von hinten und die Kamera genau hinter ihr herläuft, dann habe ich mir also gedacht, okay, und dann auch nochmal vielleicht auch mal von Weitem in Zeitlupe. Die Shaky Cam hat mich manchmal ein bisschen genervt, weil die Kamera teilweise sehr nah rangeht und dann hast du permanent dieses Gewackel drin. Also da war ich sofort wieder hier an Jason Bourne erinnert hier und dachte, was passiert jetzt?
Das hätte es auch gar nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Also
ja, man hätte es ja in gewissen so actionreichen Momenten hätte man das ja machen können, um einfach halt von der statischen in diese dynamische Kamera rüberzugehen. Aber das wurde ja selbst bei normalen Filmereien wurde das ja gemacht, wo ich mir so also gedacht habe, Leute, also klar, ich verstehe schon, ihr wollt hier was qualitativ Hochwertiges bringen, aber manchmal ist weniger auch mehr. Ne? Und ich möchte auch Hans Zimmer jetzt auch nicht zu nahe treten oder den Einsatz der Musik, aber es gab halt auch wirklich Momente, also da war es mir einfach zu viel. Also da war es mir wirklich zu viel. Also Hans Zimmer hat für mich herausragende Soundtracks gemacht und der hier ist grundsätzlich ja auch nicht schlecht. Aber wenn du permanent immer ein Dröhnen, ein Hämmern und irgendwas im Hintergrund hast und das bei eigentlich simplen Szenen, wo ich mir denke, oh nee.
Na, ich glaube, das Problem ist, dass es manchmal wirklich das Szenenbild nicht hergegeben hat. Dass es manchmal wirklich eine kleine Kulisse war oder eine kleine unbedeutendere Szene. Und da hast du dieses Dröhnen, da hat man das Gefühl, der hat sich gerade im Set geirrt und ist gerade bei Dune 3 und möchte irgendwie auf Arrakis die Wüstenfelder irgendwie imponierend darstellen. Da hätte es gepasst. Ja. Da haben dieses Dröhnen und wenn so da die Sandwürmer und so rauskommen, da hat das ikonisch reingepasst, aber hier für dieses Setting in der Lüneburger Heide, muss man ja auch immer noch dazu sagen, war schon sehr dominant. Also man hat schon gemerkt irgendwie, als ob man für einen Blinden auch sagen wollte, ah ja, okay, Hans Zimmer war auch am Set. Also.
Ja, das waren so ein paar Faktoren, die mich phasenweise ein bisschen gestört haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Ich fand das auch schon gut so immer mal, aber so auf die Länge gesehen, wie ich es gerade schon gesagt habe, manchmal weniger ist auch manchmal mehr. Na?
Ja, also definitiv. Also wie gesagt, aber auch von dem, wie die Kameraeinstellung war und das Setting ist ja eine Sache, aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob wir darauf nochmal kommen, aber wie das Drehbuch manchmal geschrieben war, wie da ein Plot entsteht, das hat mich das ein bisschen sauer aufstoßen lassen, weil das so fucking vorhersehbar war. Ich kann ja mal einen Punkt
nennen,
zum Beispiel, da ist dieser kleine Junge, der ja auch von dem einen Bauernbesitzer da zum Beispiel, dieser kleine blonde Junge,
der Oscar,
danke, ja. Der dann auch sagt, ja, jetzt wo die überall die Ölfelder aufmachen, möchte ich damit arbeiten, um der Familie Geld einzubringen. Und wo die Mutter schon vorher sagt, aber pass auf, das ist so gefährlich, ich will eigentlich gar nicht, dass du da hingehst. Ja, und Plot Twist, Spoiler, 2 Folgen später, was ist er? Verletzt sich schwer. Mhm. Da denke ich mir so, ach Quatsch, hey, wir wären ja überhaupt nicht drauf gekommen. Das war so eine Sache. Oder auch allgemein, dass der Wilhelm Paage, der die ganze Zeit ja schon als dieser Intrigant, als der Strippenzieher hinter all den Bösen da steht, was am Ende rauskommt, ach ja, okay, er ist selbst an dem irgendwo durch seine Fahrlässigkeit mit Schuld, von dem man am Anfang an schon gedacht hat, dass er es ist. Es war jetzt keine Überraschung, dass er sozusagen der Böse ist, der das alles zusammenzieht. So. Das fand ich ein bisschen faul geschrieben. Da macht
ja, ich fand es ja eh teilweise auch ein bisschen schwierig. Also es ist ja dann quasi so, dass der Wilhelm Paape halt diese ganze Ölbohrung da aufzieht und teilweise, obwohl er eigentlich das nicht möchte, ist ja Johanna sogar Teil davon und arbeitet da ja mit. Und da denke ich mir halt auch so, okay, du holst die Leute, von denen du eigentlich, also ihr seid eigentlich Feinde, arbeitet aber dort zusammen, damit du reicher wirst. Und da habe ich mir also gedacht, das hat für mich auch eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Also in dem Dorf gäbe es garantiert noch ein paar andere Frauen, die dich vielleicht leiden können und die für dich das Zeug da machen können. Das hat für mich auch nicht so wirklich Sinn ergeben.
Ja, zumal das, worauf wir ja später ja auch kommen, ist ja wirklich der Punkt, dann ist ja auch herzusehen, dass wenn sie ihn nicht leiden kann, dass sie vielleicht das Ganze von innen heraus irgendwo sabotieren möchte, was ja am Ende dann auch Thema wird. Also das ist auch wieder so was Vorhersehbares, wo ich mir denke, hätte man überhaupt nicht drauf kommen können. Gerade als Landgutbesitzer, der so viel Intrigen plant und so viel nach Macht strebt, also da hätte man drauf kommen
können. Ja, also das ist schon ein bisschen, ich meine, klar, es gibt dann am Ende dann nochmal zwischen den beiden Charakteren dann nochmal so ein Twist. Ich weiß nicht, also ich hab's schon irgendwo geahnt, so Mitte der Staffel, so dass es in die Richtung geht, weil dafür war er mir ihr gegenüber sehr handzahm, was das anging. Aber gut, wir wollen es jetzt vielleicht jetzt noch nicht gleich so vorwegnehmen. Aber ja, ich fand auch viele Konstellationen so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, da ist halt irgendwie Schwarzes Gold so ein bisschen in das wieder so. Ja, es ist, ich finde es immer traurig, wenn ich das immer so sagen muss, aber so in dieses typisch deutsche Problem gestolpert. Wir versuchen hier irgendwie was Großes aufzubauen, aber kriegen es irgendwie nicht hin, mal irgendwie einen kreativen, und vor allem, es ist ja auch fiktional, also du musstest dich ja jetzt nicht bis auf diesen Ölfund an sich jetzt auf irgendwas stützen, also du konntest ja wirklich frei irgendwas erfinden. Und da kommt's halt ganz oft so vor, als dass die deutschen Autoren da irgendwie ja es nicht hinkriegen, mal eine wirklich spannende Konstellation aufzubauen. Also irgendwie, weil vieles hat man irgendwo schon gesehen. Klar hat man das auch in amerikanischen Produktionen, aber irgendwie haben die Amis da ein besseres Händchen für, das schöner zu verpacken irgendwie. Also weiß ich jetzt nicht.
Na, vor allem, wie du schon sagtest, so nach außen hin, die haben ja die Bausteine dafür da. Anscheinend war ja Geld für die Produktion da. Die haben dann, wie gesagt, für den Zaun Hans Zimmer geholt und auch für die Besetzung. Neben dem Hauptcharakter von dem Wilhelm jetzt auch, wie gesagt, mit Gwendolyn Christie. Das ist ja ein Name, der jeden ja auch schon aufstoßen lässt, wo man denkt, oh krass, was hat sie wahrscheinlich für eine Rolle? Was kann sie zur Story beitragen? Und dann, sagen wir mal so, ich fand ihre Rolle halt auch ziemlich vergessenswert eigentlich. Ja. Also ist ja auch eine... Ich habe mich vorher schon mit meinem Freund gefragt, so weil sie ja Engländerin ist, oh, hat sie jetzt extra für die Rolle ein bisschen Deutsch gelernt oder wie machen sie das und alles? Nee, dann hat sie gefühlt 7 oder 8 Sätze zu reden, wo sie natürlich dann eine Engländerin spielt. Dachte ich mir auch so, okay, sehr einfach gelöst und wie gesagt, sie hätte man komplett rausschreiben können, es hätte gar nicht gejuckt. Also
ja, also das wirklich so schade, also schade so ein bisschen, weil gerade so der Beginn war schon gut da und da hätte man wirklich so ein, ich meine, man kann ja auch den Konflikt irgendwo verstehen, dass dann die Bauern, deren Land abgenommen wird, sie müssen, ihr Vieh stirbt und das Öl kommt dann ja auch ins Wasser und also du hast ja sehr, sehr viele Probleme, die auf einmal auftreten quasi. Also man kann ja den Frust der Bauern verstehen gegenüber Wilhelm Paabe, dass der da im Prinzip alles so unterjocht und dem ist ja auch im Prinzip ein Stück weit fast auch alles egal dann. Also der geht halt auch wirklich über Leichen, um halt an sein Ziel zu kommen. Ne? Deswegen, also man kann es ja verstehen, aber es ist halt, mir wurde es dann halt auch wieder schon ein bisschen zu soapig, halt auch hier mit Richard und Johanna. Ich fand so diesen kurzen Rückblick in die Vergangenheit ganz interessant, dass die da so eine starke Verbindung, freundschaftliche Verbindung hatten und Wilhelm ja dann seinen Sohn da irgendwie, klar unabsichtlich, aber zumindest da diese Scheune ja da runter, also er fliegt ja da auf den Boden, deswegen ist er dann auch so in der Jetztzeit so verletzt halt. Ah, da fand ich halt alles so ein bisschen, boah.
Ja, auch so Nebenstränge, die einfach so nichtssagend sind, die dann einfach mit eingeworben wurden, wie zum Beispiel auch die andere Tochter von dem Wilhelm, die er dann mit diesem Ingenieur, mit diesem Architekten dann anbandelt und mit dem er dann so durchbrennen will nach Baku, weil sie sich jetzt in ihn unsterblich verliebt und deswegen ja da auch den Schmuck klauen will und alles so. Es ist so, das kann man ja machen, aber das ist alles wieder, wie du schon meintest, so soapig, das ist so reingeworben. Das bringt die eigentliche Haupthandlung kaum voran und macht einfach nur so nichtssagende Lebensstränge auf.
Ja, ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass sie auch nicht so richtig wussten, wie sie die Haupthandlung so irgendwie durchbringen können. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch viel so auf so Nebenplots gegangen. Weil so richtig, wenn man mal so guckt, es vergeht ja auch in der Serie ein bisschen Zeit, aber für uns so als Zuschauer, also könnte das auch eine Woche gewesen sein, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Und da habe ich mir halt auch so gedacht, dass, ich weiß nicht, irgendwie, also denen ist wahrscheinlich relativ schnell aufgefallen, okay, der Plot, Hauptplot, der trägt jetzt nicht für 6 Folgen, also nicht mal für 6 Folgen. Und wir müssen da diese Konflikte noch mit einbauen, sonst können wir das nicht irgendwie lösen. Wer ist der wahre Mörder von Johannas Vater und so weiter und so fort. Und wo ich auch immer ein Problem mit hatte, war, sie haben ja immer auch zwischen den Folgen wie so eine Art kleineren Cliffhanger gemacht, ne? Weil da gab es ja dann immer irgendwie eine mehr oder weniger große Auflösung. Wo ich dann immer so ein Problem habe, ist, wenn dann eine Serie nicht direkt dran anschließt. Weil manchmal hatte man so das Gefühl, okay, da ist jetzt, also Johanna kriegt da zum Beispiel was von Richard gesagt, was jetzt fundamental wichtig ist für sie.
Ja.
Eine Folge, weil, und du denkst eigentlich, okay, die macht vielleicht eine krassere Sache mit ihm und dann eine Folge weiter, die gucken sich die ganze Zeit an und sagen nichts. Dann habe ich mir so gedacht, ja gut, okay.
Ich verstehe es nicht, wenn du schon Cliffhanger einbaust, dann musst du ja dann auch weiter daran arbeiten, dass du die einfach so im Nichts verpuffen lässt. Das wird wirklich so, wie du schon sagtest, wie so eine Wochenfeier-Telenovela-Serie, wo man sagt, okay, du baust am Ende irgendwie einen Cliffhanger auf, damit die Leute auch nächste Woche wieder einschalten. Das ist so, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie alles auch nicht richtig bündig, also wie du schon sagtest, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Plot einfach auch nicht für 6 Folgen gereicht hat, wo man ja schon sagen muss, das war ja von vornherein schon als Miniserie konzipiert für 6 Folgen. Da weiß ich nicht, dass man da mit dem Cast, mit dieser Grundstory da nicht hätte eine spannendere Geschichte schreiben können. Verstehe ich nicht. Also.
Ja, vor allem, man hätte ja auch noch viel, viel mehr auf den Konflikt auch zwischen diesen Konkurrenten, was das Ölbohren angehen können. Ne? Das hat man ja komplett außen vor gelassen. Ich meine, klar sind die da, da wird auch irgendwie um Länder gefeilscht und Geld und Technik. Aber da hätte man ja noch viel, viel mehr in den Konflikt reingehen können. Ne? Der eine zieht im Prinzip dem anderen das Öl weg und sowas. Also das hat man ja auch mehr oder weniger, ist halt so am Rande gelaufen halt einfach, ne?
Das meinte ich halt ja. Auch der Ehemann von der Gwendolyn Christie, der ja dann sozusagen diesen britischen Unternehmer gespielt hat.
Tyler, genau.
Der wird halt auch so gesagt, ja, der kommt halt da, um sich neue Länder zu sichern und neue Felder. Aber irgendwie spielt er trotzdem immer nur eine Randrolle. Du hörst immer so, ja, okay, der kauft da mal was. Aber so richtig im Haupttwist ist der nie richtig mit drin. Immer nur eine Randfigur, finde ich.
Ja, ist ja auch immer so eigentlich auch abgetrennt vom Rest. Also das, ich glaube, das einzige Mal, wo er wirklich mal mit den, das ist ja wirklich bei dieser Versteigerung, wo er dann wirklich mal mit anderen Figuren dann nochmal zusammen ist. Macht halt dann immer so den Eindruck, okay, wir haben die Schauspieler gekriegt, okay, die haben jetzt nicht so viel Zeit wie der deutsche Cast, also müssen wir das irgendwie so gut wie möglich abdrehen. Ne? Vielleicht war es ja in der Realität so.
Wahrscheinlich, könnte sein, ja.
Aber dann lass es halt auch weg oder nimm halt irgendeinen Deutschen, der das soll lieber ein Deutscher Englisch sprechen und dann ist halt auch noch so.
Ja, ich verstehe es halt nicht, ja, nur für den Namen dann so eine unbedeutende Rolle reinzuschreiben, da sagst du es schon, also wer hätte man es gleich rauslassen können, also so ist man eher doch als Zuschauer enttäuscht, wenn man sich auf einen bestimmten Charakter gefreut hat und dann kriegt man so eine Variante. Das erinnert mich schon wieder sehr an die zweite Staffel damals von Wednesday, wo ja viel damit gespielt wurde. Ja, Lady Gaga ist ganz groß dabei, jetzt
fünf Minuten.
Und macht vorher noch eine große Tanzszene mit Jenna Ortega und alles. Und dann hat man da so eine kurze Szene. Also, ja. Und hier in kleinerer Form mit Gwendolyn Christie hatte ich hier auch wieder das Gefühl gehabt.
Ja, das ist
schade.
Ja, das Potenzial ein bisschen verschenkt. Aber um nicht nur drauf zu hauen auf die Serie, will ich auch mal ein bisschen was Positives sagen. So schauspielerisch fand ich eigentlich die Hauptcharaktere, also auch Johanna oder auch Pape, und also die fand ich schon gut. Auch Aaron Hilmer hat das wieder sehr gut gemacht. Wie gesagt, den habe ich ja jetzt schon des Öfteren auf dem Schirm gehabt. Und da war auch in dieser einen Truppe, die da mit Bauarbeitern war, auch einer mit dabei. So dieser Blonde. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber ich glaube, er hieß Sebastian in der Serie. Den kenne ich sogar noch aus wesentlich jünger aus der Serie Der Lehrer. Die lief mal auf RTL. Soll ja angeblich auch dieses Jahr mit einer neuen Staffel zurückkommen. Bin ich auch mal gespannt. Sogar wieder mit dem eigentlichen Hauptdarsteller.
Da gab es doch einige Staffeln, 7 oder so, ne? 8.
Ich glaube 7 oder 8. Dann hat in der letzten Staffel hat man es dann so gemacht, dass der Hendrik Dürin, der ja den Lehrer da die ganze Zeit gespielt hat, war noch zu Beginn da. Und es passiert dann irgendwas und der hört halt dann auf und dann übernimmt halt jemand anders. Aber da hat dann RTL wohl gemerkt, okay, nach einer Staffel irgendwie sind die Einschaltquoten so runtergerasselt, weil die halt alle den anderen sehen wollen. Also es hat, glaube ich, mit dem eigentlichen Darsteller, der die Rolle übernommen hat, nichts zu tun. Aber ja, wenn du halt über 7 Staffeln so eine Figur ins Herz geschlossen hast, ist immer schwierig. Und daher kannte ich den einen Blonden und vor allem, das ist halt schon jetzt auch über 10 oder, naja, 10 Jahre weiß ich jetzt nicht, aber so irgendwas zwischen 5 und 10 Jahre her, also da war er wesentlich jünger noch. Also das sieht man, es ist schon krass, weil man öfters mal jetzt dann so Leute sieht, die damals halt vielleicht so, was weiß ich, 17, 18, 19, 20 waren und jetzt so um die 30, Mitte 30 sind und jetzt solche Rollen spielen, das ist schon ganz cool.
Na, vor allem damals wahrscheinlich ein Schüler gespielt und jetzt dann so ein Ölbohrarbeiter ist natürlich dann auch nochmal was ganz anderes.
Ja, auf jeden Fall. Oder auch, es gibt auch eine, die macht jetzt auch Musik, nennt sich, der Song heißt Bad Bunny, falls du den kennst, Sasa. Mhm. Und die war damals auch in der Lehre mit dabei. Da habe ich gedacht, hä? Das ist doch... Weil die Stimme mir so bekannt vorkam. Also das ist schon so interessant, dann halt die Schauspieler so jetzt mal zu sehen in so erwachsenen Rollen. Das ist schon ganz cool.
Ja, gut. Man muss ja sagen, allein, guck mal, dein Podcast hier hast du ja auch jetzt schon 7 Jahre.
Fast, ja.
Begleitest du ja manche ja schon so ein bisschen mit, wenn du überlegst, welche Sachen, die du vielleicht in den ersten Jahr besprochen hast.
Ja gut, das stimmt, nicht. Das stimmt.
Ja,
aber wie gesagt, also schauspielerisch fand ich das größtenteils echt gut. Also da will ich jetzt wirklich mal gar nicht meckern, da wurde das alles gut gemacht.
nee, man muss ja auch dazu sagen, die Schauspieler können ja auch nur mit dem arbeiten, was das Drehbuch und ihr Skript vorgibt.
Ja, ja, das meine ich ja. Also klar, jetzt inhaltlich, wie, ja. Also was sie dann spielen mussten, das ist ja wieder was anderes, aber ich fand jetzt nicht, dass da irgendeiner abgefallen ist oder irgendwie sowas. Also der Hauptcast hat das eigentlich alles ganz gut gespielt. Du merkst natürlich, welche Figuren mehr so im Fokus stehen und welche nicht. Das ist schon ganz klar, was sie so an der Hand kriegen. Ich fand auch die, also der Look der Serie fand ich eigentlich gut. Also wie gesagt, mal von der Wackelkamera mal ein bisschen abgesehen, aber so das Bild, das fand ich schon stark. Klar hast du da natürlich da und dort ein bisschen CGI gesehen, wenn sie da vor so einem Ölfeld stehen. Ey, aber gesch.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Es wirkte auch so, gerade was zu dem Öl passend, so dreckig, so beschmiert alles, so die Felder, so matschig. Es hat schon gut ins Bild gepasst, das auf jeden Fall.
Ja, halt auch immer mit dieser Blumenwiese, die sie da hatten, die so lila, so leicht lila gefärbt waren. Das war ja, man hat ja auch echt so das Gefühl, wenn sie dann so, die hatten wie so einen Graufilter irgendwie so drauf oder so ins Gräuliche so ein bisschen gedreht, so, ne? Also dieses, wie du schon sagst, dieses dreckige Öl, klar, Schlamm, ne, und so weiter und so fort. Und also das fand ich schon ganz gut. Und deswegen, das sind für mich so die zwei größten positiven Aspekte. Ja, inhaltlich haben wir ja jetzt schon so ein bisschen was gesagt. Das Drehbuch gibt leider nicht so viel her. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es jetzt mal von den deutschen Produktionen mal wieder was ist, wo sich halt auch mal was getraut wird, wo er einfach mal sagt, okay, wir probieren einfach mal was anderes, auch wenn jetzt hier nicht alles zu 100% gepasst hat, muss man halt auch ganz klar sagen, aber es ist halt mal aus der Kreativität raus, wir nehmen uns mal ein Thema, was jetzt nicht schon 1000-mal erzählt worden ist, aber da hätten sie halt noch mehr reingehen müssen und nicht wieder so in diese typischen deutschen Tropes verfallen können. Also da muss ich wirklich nochmal als Beispiel nennen, 113, die Serie auch in der ARD-Mediathek, also die war wirklich mal was, auch wenn es natürlich auch so ein bisschen in die Krimi-Richtung ging, aber das war wirklich inhaltlich mal wieder was anderes.
Siehst du mal, die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Muss ich vielleicht auch nochmal reingucken.
Ja, wo man halt einen Unfall aus verschiedenen Perspektiven sieht. Und,
doch, das hast du schon mal erzählt, wo dann 113 Menschen an einem Unfall beteiligt sind.
Ja, das ist so eine Statistik. An einem Unfall sind 113 Menschen mehr oder weniger direkt oder indirekt dran beteiligt. Ja, genau. Oder betroffen, sagen wir es mal so. Ja, genau.
Genau. Ob es der Busfahrer ist oder die Angehörigen.
Genau.
Da war was. Da hat es Tick gemacht, ja. Ja, nee, aber da gebe ich dir auch nochmal recht. Also, wie gesagt, wenn sie sich schon so ein Thema nehmen, was noch so unverbraucht ist. Ich meine, guck mal, das gleiche Setting hätte man ja auch in den USA irgendwie im Wilden Westen spielen können, mit Öl bohren. Ja. Und da würde man sagen, ja, okay, da würden dir aber gleich im Kopf andere Beispiele einfallen, die es halt deutlich besser machen. Und so hat man ja schon mal ein unverbrauchtes Setting, wo man sagt, okay, man hat schon mal keine Vergleichswerte. Und da hätte man sich noch viel mehr trauen können. Denn ich finde, meistens wird es ja auch mehr belohnt, wenn man noch mehr aus sich rauskommt und noch mehr sich was traut. Gerade bei Produktionen des Öffentlich-Rechtlichen ja auch.
Ja, deswegen. Und gerade in der Größenordnung. Also wenn man da so viel Geld reinbuttert, also dann muss man da auch mal sagen, ey, es ist doch egal, jetzt machen wir das und dann probieren wir halt auch mal was aus. Ne? Aber wie du es auch schon natürlich angedeutet hast, vielleicht kam es halt auch einfach nicht so an, aber da muss man dann vielleicht auch ein bisschen sagen, es ist dann halt auch vielleicht die falsche Zielgruppe, wo es ausgespielt wird halt. Ne? Das muss man dann halt auch ganz klar sagen, weil so an sich, wir haben es ja gerade schon gesagt, die Schauspieler machen hier für das, was sie bekommen, einen super Job. Es ist auch mal interessant, sie mal in einem anderen Setting zu sehen. Wie gesagt, gerade bei Harriet war es jetzt mal so, wann sieht man sie mal? Also ich wüsste jetzt nicht, dass sie mal so eine Rolle gespielt hat. Und nee. Ich fand sie schon sehr, sehr tough, also als Charakter Johanna auf jeden Fall. Und er hat ja dann auch hier mit diesem Jakob auch dieses Boxtraining, was sie da auch gemacht hat. Und also ja, ich finde, da hat schon jeder irgendwie seinen Stempel hier aufgedrückt für das, was er halt machen konnte, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt leider irgendwie so, inhaltlich verliert es einen halt so ein bisschen, weil du so halt irgendwie denkst, ja, okay, boah, die bohren noch ein Loch und da noch ein Loch und den Konflikt gibt's noch. Und ja, dann hast du halt so am Ende nochmal diese, in Anführungszeichen, große Auflösung zwischen Johanna und Wilhelm. Und dann dachte ich mir also,
macht nicht so viel mit eigentlich,
nee,
ja.
Nee, also es hatte jetzt nicht so den Impact, wo ich mir so gedacht habe, boah, also das...
Das ist halt auch, was ich erst schon meinte. Das ist halt, vieles hat man schon irgendwo kommen sehen und daher hat es dann nicht den Impact, wenn man das dann auflösen. Ja, aber nochmal kurz gesagt, zu dem, was du gerade gesagt hast, wegen, wo es auch ausgespielt wurde. Ich könnte mir genau vorstellen, dass so eine Serie wieder trotzdem noch besser funktionieren würde, wenn die jetzt irgendwo bei Netflix oder bei Prime in der Mediathek ist. Und da groß als Thumbnail vorne drauf, ich glaube, da wäre die auch in normalen Menschen, die jetzt nicht wie wir so viel mit Filmen und Serien zu tun haben, mehr auch ein Gesprächsthema gewesen. Kann ich
ja sagen. Ich, wie man es auch schon zu Beginn der Episode gesagt, ich fand die halt auch extrem unterrepräsentiert. Also ich musste, also ich habe die jetzt bei mir nicht sogar nicht mal gleich auf dem Startbildschirm angezeigt bekommen. Ich musste wirklich erst in den Serienreiter reingehen, um die, ey, wenn man so eine Serie hat, da muss man doch mal, ey, dann schaltet doch mal Werbung oder keine Ahnung, macht mal einen Post. Aber überhaupt allgemein, auch als der erste Trailer rauskommt, der ist komplett untergegangen. Das ist, keine Ahnung, wenn du so ein Brett hast, dann bewirb das doch. Ist doch kein Wunder, wenn das keiner sieht, wenn es keiner weiß, dass es das
gibt. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde auch das Veröffentlichungsfenster ein bisschen komisch.
Ja, also 22.12., das ist, ja.
Also ich meine, du weißt es ja noch besser als ich, meine, gerade so in so einer Zeit, wo so vieles, also mal abgesehen ist von Weihnachtsfilmen und den ganzen Weihnachtssachen, der Dezember war ja voll im Zeichen auch von Stranger Things und dann zu sagen, man tut auf einem kleinen, nach einer kleinen Mediathek wie die ARD mit so einer hochwertigen Produktion dann ohne viel Werbung zu machen, das dann so zwischen Weihnachten und Silvester zu bringen, weiß ich nicht, finde ich auch von der Veröffentlichungsstrategie ein bisschen fragwürdig.
Ist dasselbe Problem, was manche andere Streamer auch hat, dass sie kaum Werbung für ihre Inhalte machen und das finde ich ein bisschen...
Versteht man manchmal nicht, steckt man manchmal nicht drin, nicht versteht man nicht, ja.
Nee, also klar, vor allem, wenn halt so viel Potenzial ja drin steckt, also ich glaube durchaus mit einem gewissen Werbebudget hätte das durchaus eine sehr erfolgreiche deutsche Serie werden können. Aber von der Wahrnehmung her ging die komplett unter irgendwie. Also ist sie komplett im Sande verlaufen. Also weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es da nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich hätte noch einen kleinen Funfact, der mir gerade noch...
Oh, gerne.
Und zwar zu der Harriet Harbing Mutton, zu der die Johanna gespielt hat. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass die ja in Maxton Hall ja, wie gesagt, auch die Hauptrolle hat und da ja gerade auch schon Dreharbeiten zur dritten Staffel sind. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich meine, da hat es ja nicht weit zu den Dreharbeiten zu Schwarzes Gold gehabt. Denn Maxton Hall wird in einem Schloss nahe Hannover gedreht.
Okay, Lüneburger Heide ist dann nicht weit weg, ja, das stimmt.
Keine 30 Kilometer von dem Drehort jetzt von Schwarzes Gold fand ich auch ein bisschen witzig, also wollte ich auch nur mal
einschieben. Ja, das stimmt, das hast du auch schon mal in deinem Serienrückblick, glaube ich, erzählt gehabt, ja. Ja, sehr gut. Ja.
Ja, also ich kann für mich sagen, ich bin trotzdem froh, dass wir mal wieder einer deutschen Serie eine Chance geben, dass wir mal auch mal sowas wieder hervorheben, weil ich meine, ja, über die großen internationalen Produktionen reden so viele andere Podcaster und Streamer und sowas wird ja dann wahrscheinlich noch mehr in der Versenkung verschwinden, wenn es nicht auch mal wie in deinem Podcast erwähnt wird. Und ja, ich meine, wir hatten ja auch schon im ZDF letztes Jahr auch positive Beispiele, die ja wirklich darüber übers Jahr hinaus uns wahrscheinlich im Gedächtnis bleiben werden.
Ja,
ich wollte gerade sagen, Chabos war bei mir ja auch in den Top 10 der Endliste gewesen. Chappell war ja für dich auch ein Ding, wo dich bestimmt dieses Jahr freust auf eine neue Staffel.
Ja, voll.
Von daher geht es ja auch anders. Und ich meine, bei Schwarzes Gold ist jetzt eher das Ding, ich wüsste halt nicht, wenn wir uns jetzt in 2 Jahren nochmal sprechen würden, ob wir dann noch so viel wüssten über den Inhalt und was dann noch hängen bleiben würde von der Serie.
Ja, wahrscheinlich nicht allzu viel, sage ich jetzt mal. Also es ist halt, weil es inhaltlich leider recht generisch dann ist halt. Also es ist Chance vertan, hier wirklich mal was Einzigartiges zu schaffen. Wie gesagt, gerade wenn du dich halt nicht, ich meine, klar, wenn das jetzt irgendwie auf wahren Begebenheiten beruht, da musst du natürlich vielleicht auch ein bisschen dich nah an der Wahrheit halten, aber es ging ja letzten Endes, hätten die sich alles hier überlegen können, ne?
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also es ist einfach schade. Das kann ich so für mich als Fazit sagen. Schade. Es wäre mehr möglich gewesen, sagen wir es einfach mal so. Ne?
Kann ich voll und ganz mitgeben, ja.
Was würdest du der Serie geben, so in der Fünferwertung?
Ja, ich würde irgendwo zwischen 2 und 2,5 Sternen so hängen bleiben. Also gut gemeint, weil ich vielleicht einer deutschen Serie nochmal eine Chance geben möchte und weil ja, wie gesagt, auch die schauspielerischen Qualitäten auch trotzdem gut waren, würde ich mich am Ende noch eine 2,5
festlegen. Ja, so, ich hätte es jetzt auch so gesagt. Dafür war, wenn ich jetzt nur die erste Folge genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich 3,5 oder irgendwie sowas gesagt, aber es verliert einen halt leider so ein bisschen hinten raus und wie gesagt, viele Elemente, die dann auch irgendwie ja, cool und innovativ wirken sollen, die werden dann mit der Zeit sehr wiederholend und nervig und ja, da hätte man durchaus, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach ein bisschen weniger machen sollen und dann wäre man, glaube ich, besser mitgefahren. Deswegen, ich würde, glaube ich, auch so als Fazitwertung auch sagen, so eine 2,5. Aber trotzdem halt sagen, also wer auf gut die Darsteller sowieso mag, der sollte da auf jeden Fall reingucken. Aber gebt der Serie auch einfach mal eine Chance. Also auch wenn wir jetzt natürlich auch einiges kritisiert haben, aber trotzdem, ich meine, jeder hat auch ein bisschen ein anderes Empfinden. Vielleicht holt es den einen auch mehr ab wie dem anderen. Deswegen, also gebt der Serie gerne mal eine Chance. Wie gesagt, wir müssen eh alle dafür bezahlen, dass sie in den öffentlichen Mediatheken da sind. Also dann guckt sie euch wenigstens auch an.
Ja, da machst du ein Thema auf, du.
Ja.
Ja, also ich stimme dir ja voll und ganz zu. Wie gesagt, am Ende sagst du ja auch immer, es ist ja unsere Meinung noch dazu. Kann ja jeder auch noch anders sehen. Ist ja auch genauso schön, wenn jetzt ein anderer sagt, er kann mit der Serie gut bonden, umso besser. Es ist ja auch schön. Aber wir hatten halt unsere Probleme damit. Kann man ja offen so sagen. Dafür macht man das ja auch.
Das soll ja nicht heißen, dass jemand anders die deutlich besser findet. Das ist ja völlig in Ordnung. Also vielleicht, keine Ahnung, wenn man die sich irgendwie nochmal anguckt, guckt man auch vielleicht nochmal mit einer anderen Brille drauf oder sowas. Das habe ich auch ja ganz oft, wenn du so Rewatches nochmal machst, da hat man dann da nochmal, sieht man es auch nochmal ein bisschen vielleicht manchmal positiver, negativer, wie auch immer. Also das war ja jetzt so Erstsichtung, vielleicht irgendwann nochmal, wenn mal ein bisschen Luft ist, guckt man sie vielleicht noch einmal und sieht dann halt, wie gesagt, nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf. Aber ich würde trotzdem halt wenigstens eine Empfehlung aussprechen, dass ihr euch die Serie trotzdem mal anguckt, weil, wie gesagt, gerade der Beginn holt einen schon sehr ab und es ist halt auch, wie gesagt, ein Thema, was eigentlich relativ unverbraucht ist. Und die ARD-Mediathek hat ja auch dann clevererweise gleich daneben noch eine Doku über den Ölboom in der Lüneburger Heide präsentiert. Also könnt ihr dann auch vielleicht nochmal die wahren Hintergründe so ein bisschen euch zu Gemüte führen.
Ja, definitiv. Also für so einen entspannten Sonntagnachmittag auf der Couch kann man sich's geben.
Ja, und also das kann man vielleicht auch als Fazit noch sagen, die gehen relativ schnell durch, die Folgen, ne? Weil die ja auch alle nur so, ich glaube, ohne Abspann so um die 40 Minuten sind.
Ja.
Also das geht wirklich, kann man schon relativ schnell durchgucken, das passt schon. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine Schleife drum um diese Episode. Danke, Thorsten, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank, immer wieder gerne, Marco.
Und schaut natürlich bei ihm beim Szenerie-Podcast vorbei. Gibt es immer zwei Folgen die Woche, immer mittwochs und samstags.
Also, wenn ich es schaffe, ja.
Bis jetzt hat er es immer geschafft. Also wir halten den Druck aufrecht. Also schaut da gerne vorbei. Link packe ich euch natürlich in den Shownotes. Und da könnt ihr Thorsten und seine Freunde, die er da immer einlädt, mich unter anderem auch, schön supporten und schon sehr viele Folgen am Start und habt da einiges nachzuholen. In diesem Sinne, Freunde, euch eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.